Ich sitze hier am Tisch mit zwei Individuen des Kollektivs Barrikade.info. Ich freue mich ganz herzlich, habt ihr euch Zeit genommen, mit mir dieses Interview zu machen. Ja, wollt ihr im Vorhinein vielleicht noch etwas sagen, bevor wir beginnen?
Ja, auch schön sind wir hier. Ein kurzer Disclaimer, dass wir jetzt hier die folgenden Fragen, die wir beantworten werden, wir haben die angesprochen im Kollektiv, möchten, soweit es geht, eine konsensuale Meinung wiedergeben. Trotzdem bleibt natürlich eine persönliche Färbung bei den Antworten. Teilweise geht das ein bisschen tiefer, teilweise weniger. Aber ich freue mich auf das Interview.
Gut, dann steigen wir doch gleich ein mit der ersten Frage. Wahrscheinlich kennen nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen eure Informationsplattform. Beschreibt die doch mal in den Grundzügen. Was ist Barrikade.info überhaupt?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und dass wir beide hier die Möglichkeit haben, Barrikade vorzustellen. Was ist Barrikade? Was sind die Grundzüge von Barrikade? Das erste, ich denke, das Ziel von Barrikade ist auf jeden Fall, anti-autoritäre und autonome Kämpfe verbinden zu können und zu verknüpfen. Und es geht auch sehr darum, ein Medien aufbauen und unsere eigenen Diskurse Platz schaffen zu können und damit direkt verschiedene Menschen erreichen zu können. Des Weiteren könnt ihr auch alle die Grundsätze und die Ziele auf unserer Webseite, auf barrikade.info, in der Rubrik Über uns nachlesen. Zusätzlich möchte ich mich im weiteren Verlauf in dieser Sendung und dem Interview für alle meine Ams und Es entschuldigen, denn es ist nicht meine tägliche Aktivität, hier Interviews zu führen. Aber ich bedanke mich schon mal und bin gespannt für das Gespräch.
Gut, ihr habt jetzt ziemlich grob umfasst, was Barrikade Info genau ist. In der Vorbereitung sind wir natürlich auch auf eurer Plattform gewesen und haben auch uns dieses Über uns durchgelesen und ihr spricht dort vom Wort Informationsvakuum. Wie seid ihr zu dieser Analyse gekommen, dass in der Medienschweiz, in der Medienlandschaft Schweiz ein Informationsvakuum herrscht?
Analyse ist da ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Seit Indymedia Schweiz nicht mehr funktioniert, war es eigentlich offensichtlich auf eine Art und Weise, dass ein Medium, das nicht den gängigen Richtlinien der Massenmedien entspricht, dass das fehlt. Eines, das funktioniert, das auch einfach nur den Deutschschweizer Raum anspricht. Es gab, also die Alternativen sind einerseits links unten Indymedia. Das deckt aber eigentlich inzwischen den ganzen deutschsprachigen Raum ab. Das wird inzwischen von Österreich benutzt und bis in Norddeutschland. Und es gibt die Social Media, es gibt Facebook, es gibt Twitter. Da gehen aber die ganzen Informationen eigentlich einfach unter. Und unser Anspruch ist in diesem Sinne auch ein bisschen diese Verknüpfung, die auch schon angesprochen wurde, zwischen verschiedenen antiautoritären Kämpfen. Und das gelingt halt besser, wenn das alles gesammelt wird auf einer Seite. In diesem Sinne, ja, also es ist eine Lücke, die entstanden ist, die jetzt gefüllt werden soll.
Das spricht schon ein bisschen an, was eigentlich dann die weiterführende Frage von mir gewesen wäre. Barrikade will so die Leere füllen, die entstanden ist durch das Auflösen von Indymedia Schweiz und dem Verbot von links unten.
Also ich glaube, was wichtig ist, da festzuhalten, ist, dass Barrikade an sich eine Plattform ist und Barrikade selbst das Projekt nicht die Leere füllen möchte, sondern eine Plattform bieten will, auf dessen Basis alle Menschen ihren Teil dazu beitragen können, dass Kommunikation in einer autonomen und anti-autoritären Bewegung auch gestärkt werden kann. Deshalb ist es nicht Barrikade, die Texte veröffentlichen, sondern die Menschen, die die Plattform benutzen. Wir stellen diese Plattform zur Verfügung. Und da ist es finde ich auch wichtig zu sagen, dass Barrikade.info nicht als eine Konkurrenz zu anderen Portalen steht, sondern viel eher ein Verknüpfungspunkt werden soll in dieser Landschaft.
Ich habe es bei der letzten Frage schon angesprochen. Der Halbtod von Indymedia Schweiz. Indymedia Schweiz ist ja nicht mehr wirklich aktiv. Das schon seit mehreren Monaten. Wie hat das euch geprägt in einer Anfangsphase von Barrikade.info?
Das ist schwierig beantwortbar, gerade auch im Hinblick darauf, dass halt jetzt verschiedene Leute daran, an diesem ganzen Projekt beteiligt sind. Dass die einen, die sind früher gekommen, die anderen weniger. Also insgesamt war das ein Prozess. Es hat es natürlich beeinflusst, dass es irgendwie, dass uns dieser Anspruch, den wir an eine solche Plattform haben, dass der nicht erfüllt wurde, dass in die Media den irgendwann auch nicht mehr einfach, also halt eben nicht mehr, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und dieses Vakuum, das hat dann Leute angelockt, aber das, die Idee, die gab es auch schon, auch während, als in die Media eigentlich noch funktioniert hat. Also, es ist ja nicht so einfach, dies als Grund anzuführen.
Und dann auf der anderen Seite war links unten von staatlicher Seite verboten und geschlossen worden. Das ist vor knapp einem Monat passiert in Deutschland. Indymedia links unten war für viele Leute, glaube ich, ein wichtiger Informations- und Austauschpunkt. Das Ganze aber von Deutschland aus, aber trotzdem auch von der Schweiz und wie du schon gesagt hast, von Österreich benutzt. Jetzt, das Ganze wurde geschlossen und ausgeführt vom Bundesnachrichtendienst in Deutschland und die haben die Server gekappt, die haben Hausdurchsuchungen gemacht. Wie schützt ihr euch oder wie könnt ihr den Nutzerinnen eine Sicherheit bieten, dass das Gleiche nicht auch bei euch passiert?
Dieser Schutz ist natürlich nicht einseitig, das hat für mich verschiedene Ebenen. Das eine ist das tun die Nutzer und Nutzerinnen selbst, das andere ist, das tun wir. Was wir machen, also redaktionell, ist, wir löschen zum Beispiel die Autoren und Autorinnen aus den Artikeln. Also es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, wer hat jetzt diesen Text verfasst und es soll so nicht möglich sein, zusammenzuschließen, die haben das und dieses Kommuniqué oder diesen Text verfasst. Es ist aber, also von unserer Seite, die Server, die stehen nicht bei uns zu Hause, wir beschützen die nicht irgendwie persönlich. Das ist schwierig. Das andere ist, dass von der Userinnen-Seite her, wir empfehlen, das steht auch in unserem How-To, die Benutzung im Optimalfall, Benutzung von Tails, darauf dann Tor, also das ist das Tor ist der Browser, Tails das Betriebssystem. Wir empfehlen eine E-Mail-Adresse, die extra für diesen Artikel oder halt vielleicht auch für eine Gruppe, das ist dann schon auch möglich, gemacht wurde, die aber nichts mit der Person selbst zu tun hat. Wir empfehlen das Löschen von Metadaten in PDFs, in Bildern und ja eben, es gibt verschiedene Hinweise in unserem How to publizieren. Ja, aber also wir können keinen absoluten Schutz garantieren, das auch dies wieder auf verschiedenen Ebenen nicht. Wir können eine DDoS-Attack können wir irgendwie nicht verhindern oder eine Unterwanderung oder so, das ist dann halt auch ein ganz anderes Thema.
Vielleicht jetzt noch kurz, sind glaube ich nicht alle ZuhörerInnen technisch so versiert, eine DDoS-Attack, kannst du das noch kurz ausführen?
Das bedeutet so viel wie, dass eine Internetseite über ein gehacktes Botnet-Netzwerk, also von infizierten Computern mit Viren oder so, das kriegen die Nutzer und Nutzerinnen dieser Computer auch gar nicht mit, Anfragen auf eine Internetseite geschickt werden, dass diese einfach vom Netz genommen werden muss, dass sie nicht mehr funktioniert. Aber also das ist, ich glaube auch nicht, dass dieses Interesse irgendwie vorhanden ist gegenüber unserer Seite, weil das geht dann mehr um Geldforderungen und solches Zeugs bei Seiten, die kommerziell genutzt werden.
wie zum Beispiel vor x Jahren die Wall Street mal mit so einer Attacke lahmgelegt wurde, oder? Das war ein 16-Jähriger, der das Ganze irgendwie zum Einstürzen gebracht hat und der Wall Street einen mehrstelligen Milliardenschaden zugefügt hat, was eigentlich ganz spannend ist.
Wir haben auch, also was wir auch zum Thema Sicherheit sagen können, also dass an der Seite schon auch viel zum Thema Sicherheit gearbeitet wurde. Und was dabei auch hilft, ist, dass Barrikade ein Teil von einem größeren Netzwerk ist, von dem MeToo-Netzwerk, das jetzt 16 verschiedene Webseiten an verschiedenen Orten beinhaltet zu autonomen und anti-autoritären Seiten und Inhalten und ähnlichen Plattformen. Und in diesem Netzwerk wird viel über viel an der Infrastruktur zur Sicherheit gearbeitet und auch diskutiert und sich ausgetauscht. Und das ist auf jeden Fall etwas, ein wichtiger Teil auch, wovon wir von dem Austausch auch lernen und auch eine gewisse, uns wieso darauf Dinge vorbereiten können oder einrichten können. Aber was seitens der NutzerInnen sehr wichtig ist, ist ein gewisses Selbstverständnis oder Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten wie Tor oder Tails, wo es auch auf Barrikade selber Texte und Analysen und Erklärungen hat, wie diese Programme benutzt werden können und vor was sie schützen oder vor was sie eben nicht unbedingt schützen können.
Du hast von diesem MeToo-Netzwerk gesprochen. Vielleicht dort noch ein paar Infos und vielleicht so ein, wie können Leute, die jetzt vielleicht denken, so, oh, cool, barrikade.info, so eine Plattform in so einem Umfeld mit so einem Netzwerk, das wollte ich immer auch schon einmal machen. Wie können Leute zum Beispiel zu diesem MeToo-Netzwerk kommen oder wie ist das etwas, was öffentlich ist oder ist es geschlossen? Wie findet dieser Austausch statt in diesem Netzwerk?
Also ich denke, die Menschen, die daran Interesse haben, können auf jeden Fall auch die Webseite des MeToo-Netzwerks besuchen. Die ist auch auf unserer Seite zu finden. Die heißt MeToo.mediaslibris.org. Und das MeToo-Netzwerk, das gibt es eigentlich schon seit bald 12 Jahren. Und wenn Menschen Interesse haben, würde ich da empfehlen, sich auf der Webseite zu informieren und da kann man auf jeden Fall auch Kontakt aufnehmen, via Mail zum Beispiel.
So, ich denke, es ist in diesem Sinne schon offen für Austausch, aber es ist jetzt nicht so, dass es offen ist, dass wir machen jetzt da eine Internetseite, wir können noch die fragen. Das ist jetzt vorerst eigentlich nicht angedacht, dass es noch weiter expandiert in diesem Sinne. Also, das ist jetzt ein Versuch, dass es jetzt auch diese deutschsprachige Seite, also dieses deutschsprachige Portal gibt. Bisher ist das nur französischsprachig. Achso, ja.
Okay. Kommen wir zurück zu eurem Blog. Bis vor kurzem habt ihr euch selber nicht wirklich öffentlich zu Wort gemeldet. Jetzt mit dem Vorfall von links unten habt ihr das als Moderationsteam gemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt in diesem spezifischen Fall euch entschieden habt, als Moderationsteam doch irgendwie Stellung zu nehmen und da Position zu beziehen?
Also ich, in erster Linie, wir haben auch nie gesagt, dass wir das nicht tun würden. Es gab jetzt bisher einfach nie den Anlass, dass wir das so gedacht haben. Dieser Vorfall, der betrifft uns halt ziemlich direkt. Also das ist ein Projekt, das sich auf demselben Themengebiet bewegt, das ähnliche Ideen mindestens vertritt. Und so war es dann eine gemeinsame Entscheidung, dass wir da ein Statement verfassen wollen, haben das auch gemeinsam besprochen und dann veröffentlicht. Und wenn es wieder ähnliche Vorfälle gibt oder geben wird, ist das überhaupt nicht auszuschließen. Aber dass wir das so als Moderationskollektiv machen, das ist schon auch, ja, das hat einfach diesen speziellen Grund jetzt.
Genau, und das betrifft ja eigentlich auch die Themen oder Ziele von Barrikade.info, die das Bedürfnis haben, lokale Informationen in einer anti-autoritären Perspektive zu schaffen und Infrastruktur aufzubauen und zu teilen und auch, dass autonome Kommunikation für kämpfende Menschen ermöglicht wird. Und in diesem Sinn kann es schon sein, dass wenn es um diese Themen geht, dass mal eine Äußerung von dem Kollektiv, das die Plattform Barrikade Info bereitstellt, kommt.
Das heißt, wenn es nötig wird, dann gibt es wieder eine Antwort oder eine Meldung von Barrikade.info. Wie ihr vielleicht schon beschrieben habt, so ein bisschen, gibt es bestimmte Herangehensweisen, um diese Beiträge freizuschalten oder hochzuladen. Du hast es ganz am Anfang schon mal besprochen. Gibt es da Hints und Tipps oder Tricks, die vielleicht den Zuhörerinnen wichtig wären?
Also wir haben für uns persönlich eine Art Checkliste fürs Moderieren. Da geht es inhaltlich darum, ob es halt den Grundsätzen entspricht, ob es irgendwie, ja, also die es eben auch auf der Webseite zu lesen gibt und dann eigentlich so ein bisschen jetzt grammatikalisch oder layoutmäßig Groß-Kleinschreibung, Kommatas, das ist dann auch, teilweise wird das genauer, teilweise weniger genau gemacht. Und beim Layout so Fehler, die halt oft passieren, irgendwie es werden keine Tags gemacht, es wird kein, also dass der Artikel sozusagen eingeordnet wird in diesen und diesen Kontext, das Logo ist nicht richtig formatiert. Wir gucken, dass der Text gegendert ist. Wenn das nicht gemacht ist und auch nicht gemacht wird, nach einer Rückfrage von uns an die Autoren, Autorinnen, dann vermerken wir den Text auch mit einem Hinweis, dass wir eigentlich die Nutzung des Gender-Sternchens unterstützen. Bei Unsicherheiten inhaltlich versuchen wir Rücksprache zu halten mit dem Autor und der Autorin und allenfalls halten wir eine interne Diskussion ab oder besprechen das intern, was wir jetzt mit diesem und jenem Artikel machen.
Was ich dem noch anfügen kann, ein kleiner Hinweis für alle Menschen, die Artikel veröffentlichen wollen. Es ist ziemlich wichtig, dass die Artikel auf vorgeschlagen gesetzt werden. Das heißt, es gibt auf der linken Seite, auf der Webseite, wenn man einen Artikel veröffentlichen möchte, steht der auf Bearbeitung. Und da ist es wichtig, dass selbst dies auf vorgeschlagen gesetzt wird, weil sonst das Moderationsteam nicht genau weiß, ob dieser Text jetzt veröffentlicht werden soll. Und da kann es dann wie zu Missverständnissen führen, dass Texte nicht veröffentlicht werden oder die Absprache nicht mehr zustande kommen kann, weil keine E-Mail-Adresse da ist und dann fälschlicherweise veröffentlicht werden. Darum ist es hier wieso sehr wichtig, dass dies von den AutorInnen selbst gemacht wird. Unbedingt auf vorgeschlagen umschalten.
Das heißt, es ist also ziemlich viel Arbeit teilweise, um dann vom eingeschickten Beitrag zum Endprodukt zu kommen, was dann auf eurer Seite steht.
Da können uns halt die Menschen, die die Artikel verfassen, mehr oder weniger Arbeit machen, wenn teilweise, also das merkst du auch, wenn Leute schon mehrmals einen Artikel verfasst haben. Dann stimmt das, dann wissen sie, das Logo muss so und so groß sein. Irgendwie, ja, eben Gender-Sternchen ist drin. Es gibt einen Kopf, also es gibt so einen Kurzbeschreib, einen Kopf, so die verschiedenen ganzen Sparten, die es gibt, die stimmen dann alle. Und teilweise gibt es Artikel, da hast du einen Textblock und das liest du halt auch nicht so gerne. Aber.
Aber das kann man auch nicht. Ich glaube, das ist nicht einfach so einzuordnen, ob das viel Aufwand gibt oder nicht, weil das kommt auch sehr auf den Inhalt und die Länge drauf an. weil die Voraussetzung ja doch ist, dass die Texte konzentriert gelesen werden. Und die Grundsätze, die ja bestehen, die gelten für alle, die moderieren. Und da kommt es sicher auch manchmal drauf an, wie lange ein Text ist. Oder? Aber auf das wissen auch alle und auf das ist man auch so eingerichtet, dass im Zweifelsfall, wenn etwas hochgeladen wird, das viel Aufwand bedeuten könnte, dass auf jeden Fall versucht wird, dass trotzdem so bald wie möglich der Text veröffentlicht wird.
Und also in der Regel schaffen wir es auch, jeden Text spätestens am Abend, wenn die Menschen, die moderieren, zum zweiten oder dritten Mal am Tag irgendwie reingucken, dann kann der veröffentlicht werden. Ja. Also es ist so, und es ist auch nicht so, dass einfach nur eine Person sagt, okay, sondern das ist, das ist auch immer mehrmals, also muss mindestens zwei Okays geben.
Okay. Ja. Unter anderem veröffentlichen wir ja unsere Sendung bei euch auf der Seite. Jetzt die Frage, gibt es auch andere Gruppen oder Individuen, zu denen ihr über barrikade.info eine Kollaboration gestartet habt? Gibt es Leute, die Bezug nehmen zu euch? Wie sind da schon Beziehungen entstanden?
Also es gibt Gruppen, die regelmäßig auf Barrikade publizieren oder in ihrer Kommunikation auf Barrikade verweisen. Und da gibt es schon einen regen Austausch mit anderen Medienprojekten. Und teilweise werden relevante Artikel aus anderen Sprachregionen auch von anderen Medienportalen übernommen. Wir sind auf jeden Fall auch froh darüber, wenn Menschen motiviert sind, Texte von anderen Sprachen auf Deutsch zu übersetzen und zum Beispiel auf barrikade.info zu teilen und hochzuladen.
Und jetzt vielleicht ganz im Allgemeinen, wie hat sich die Medienarbeit bei barrikade.info in dieser kurzen Zeit entwickelt? Gibt es einen Unterschied? Gibt es schon ein Fazit von diesem, was sind das jetzt? Ein halbes Jahr?
Ja, also ich glaube, eben weil es bis jetzt, weil wir in einer Entwicklungs- und Lernphase sind, können wir nicht von einem Fazit sprechen. Also das ist schwierig nach so kurzer Zeit das zu machen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr froh um Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge, auch von Menschen, die Seite schon genutzt haben oder lesen. Und die kann man auch sehr gerne auf unsere Mailadresse schicken. Und das ist barrikade@immerda.ch. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auf Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.
Es ist halt auch noch schwierig, wenn wir jetzt oft einfach, wenn wir am Moderieren sind, dann haben wir auch einen anderen Blick auf die Artikel. Klar gibt es auch Menschen bei uns, die Artikel veröffentlichen, aber dann kennen wir das ganze Interface, das Backend schon, wissen irgendwie genau, das ist da und wir haben das alles schon besprochen und gemacht und dann merken wir teilweise gar nicht, das ist irgendwie nicht so klar, das ist ein bisschen schwieriger, das, wieso wird das so die ganze Zeit gesagt, das ist ja klar, irgendwie so ein bisschen diese Dinge.
Genau, und das kann verschiedene Dinge beinhalten, wie die Form, die Lesefreundlichkeit, die Inhalte oder der Prozess der Bearbeitung und des Hochladens und das spielt ja in verschiedenen Abschnitten, wie die Seite benutzt wird und gelesen wird.
Wir kommen schon zur letzten Frage. Letzte Woche hatten wir ein Interview mit Ajour und was mich sehr verwundert hat oder wo ich mich auch nicht so gut auskenne, ist, die Leute von Ajour haben uns erzählt, dass viele Besucher und Besucherinnen ihre Internetseite über Facebook auf das Ajour kommen Wie seht ihr das? Oder gibt es auch da Zahlen bei euch? Und was denkt ihr, hat Facebook für eine Rolle in einem sozialen Kampf oder in einer revolutionären Bewegung?
Also auch wir haben einen Überblick, woher die Besucher und Besucherinnen auf die Seite gelangen. Es ist bei uns auch so, dass viele über Facebook drauf kommen. Bei uns wird der Anteil kleiner sein als bei Aschur, weil Aschur, die haben auch einen Facebook-Account. Das hat Barrikade nicht. Aber ja, auch wenn von uns ein Artikel irgendwo, also wenn andere Organisationen einen Artikel von uns teilen, dann merken wir das auch, dass dann die Besucherzahlen sprunghaft ansteigen, je nachdem, wie viele Menschen diese Organisation erreicht. Die zweite Frage ist jetzt schwierig zu beantworten, auch mit Blick auf den Disclaimer vom Beginn. Wir haben dazu gar keinen Konsens, wir diskutieren das aber auch und es gibt ganz viele verschiedene Meinungen. Ja, also ich finde das jetzt eine schwierige Frage.
Gut, dann glaube ich, beenden wir hier mit eigentlich dieser offenen Frage, vielleicht auch für alle Besucher oder Zuhörer, Besucher unserer Seite oder eurer Seite oder auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielleicht als Fragestellung für den Abend vom Freitag. Was machen soziale Medien in unserem Leben aus? Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
Nein, danke dir.
Vielen Dank.